möchte ich noch beten mit euch. Vater im Himmel, wir loben und wir preisen dich aus tiefstem Herzen heute Abend für dieses schöne Wetter. Und wir danken dir, dass wir wissen, dass es auch wieder mit Regen kommt und dass es abkühlen wird. Herr, ich preise dich, dass nicht ein jeder an diesem Wetter schrauben kann. Sonst hätten wir alle 10 Minuten ein anderes Wetter. Herr, ich danke dir, dass du das machst. Und jetzt wollen wir voller Freude in diesen Abend hineingehen, Herr. Und dich loben und preisen. Und dir danken für den Heiligen Geist, der uns jetzt heute Abend dein Wort lebendig macht. Und dieser Heilige Geist, Herr, der dich, Herr Jesus, verklärt. Und uns dein Wort, dein Evangelium, deine frohende Botschaft groß macht. Und jetzt geh du durch die Reihen her und leg du deine Hand auf die Häupter meiner Lieben. Und ich möchte alle die segnen, die heute Abend, weil es ihnen zu heiß war, zu Hause blieben, Herr. Heiland, mögest auch sie teilhaben lassen an unserem Segen. Dir sei Lob und Dank in alle Ewigkeit. Amen. Meine Freunde, wir haben eben, wie schon gehört, dieses Thema, dieses besondere Thema, es ist eine Frage, was ist nun der Unterschied vom Evangelium und anderen Religionen? Und meine lieben Freunde, ich möchte dieses Thema noch ein ganz klein bisschen abändern. Der Unterschied vom Evangelium zu allen Religionen. Zu allen Religionen. Meine lieben Freunde, das ist, glaube ich, von ganz großer Wichtigkeit, dass wir das klar sehen und wissen, das Evangelium von Jesus. Und meine Lieben, ich möchte jetzt da an einen gewaltigen Evangelisten erinnern, der mir zum großen Segen geworden ist. Ein Evangelist, meine lieben Freunde, der ein so fantastisches Evangelium verkündigt hat, dermaßen christozentrisch. Und der hat wirklich jetzt Jesus jedes Mal absolut auf den Leuchter gestellt und von diesem Jesus geredet und die ganze Menschheit angesprochen. Und meine lieben Freunde, es war erstaunlich, wisst ihr, damals war noch Hunger und Durst nach dem Evangelium in Deutschland. In der Schweiz viel weniger, aber in Deutschland. Und das hatte einen ganz klaren Grund, meine lieben Freunde. Der braune Gott war tot. Und das war ein absoluter Schock. Wisst ihr, man hat so geglaubt, das ist jetzt der Erretter. Das ist der, der uns jetzt wieder Mut macht und Ehre bringt. Und das ist ein starker Mann. Und da war das eine gewaltige Bewegung, meine lieben Freunde. Ihr müsst euch etwas vorstellen, was da gewesen ist, meine lieben Freunde. Das Geld, das gab's praktisch nicht mehr. Für ein Brot musste man 2-3 Millionen deutsche Mark bezahlen. Die Menschen lebten auf der Straße. Die Kinder, die waren auf der Straße, man konnte nichts mehr bezahlen. Es war eine Katastrophe und dann die vielen Arbeitslosen und jetzt waren da Intellektuelle, die haben zwar den Zauber durchschaut, aber die sagten ja, wir haben nur eine Alternative. Da sind diese großen Suppenküchen da unterwegs, da von diesen Leuten da, von Adolf, die haben Suppenküchen gemacht und da konnte man Suppe essen umsonst und es war nicht verhungert. Und dann plötzlich, Freunde, hat er den Volkswagen da propagiert. Für ein ganz billiges Geld konnte man da einzahlen. Man hat dann dieses Auto nie bekommen. Das ist dann nachher in die Kriegsindustrie geflossen. Aber es war doch fantastisch. Und dann nachher, Freunde, hat man die Autobahnen gebaut. Und plötzlich waren diese Arbeitslosen verschwunden. Und das war der Messias. Und das war ein Führerkult und ein Enthusiasmus. Und Freunde, biblisch, 1000 Jahre sollte dieses Reich bestehen. Und dann ein anderes biblisches Wort, Kraft durch Freude. Und die Freude war da. Ein Aufbruch nach der Zermürbung des Ersten Weltkrieges. Ein Aufbruch, eine Hoffnung. Jetzt geht's nur noch aufwärts. Und dann der Glaube an den Führer. Und er konnte es sagen. Und er konnte wettern. Und er konnte reden. Und er, meine lieben Freunde, bei jeder Ansprache hat er eine Brille zerbrochen, bei jeder Ansprache. So kam er in Rage. Und sie schrien, Heil Hitler. Ja. Warum erzähle ich das, meine lieben Freunde? Ich erinnere mich gut an diesen Krieg. Ich erinnere mich gut noch, als unsere Schweizer Presse da berichtete, wie die Waffen gesegnet wurden. In Frankreich hat man die Waffen gesegnet, dieselbe Kirche. In Deutschland hat man die Waffen gesegnet. Freunde in den Blöcken, da waren noch die Engländer, hat die Waffen gesegnet. Krieg, Sieg! Das war nicht der Islam. Das waren nicht die Buddhisten. Der 30-jährige Krieg in Deutschland zwischen Katholiken und Protestanten, das war nicht der Hinduismus. Die Kreuzritter, meine lieben Freunde, die rein aufwärts ein Massaker machten unter den Juden, unter diesen Gemeinden da, und dann ein Blutbad, als sie in Jerusalem ankamen, das waren nicht die Moslems. Das waren Religiöse. Meine lieben Freunde, Religion, das hat mit der Botschaft Jesu Christi absolut nichts zu tun. Und meine lieben Freunde, jetzt war das vorbei und jetzt war dieser braune Gott tot in Deutschland. Man hatte nichts zum Heizen. Man hatte Hunger. Und meine lieben Freunde, da kamen Evangelisten auf. Ich denke an einen Hermann Zeiss auch. Ein Mann, meine lieben Freunde, der jetzt wirklich Evangelium verkündigte und Dann sind da Wunder geschehen, die Menschen waren auch offen. Und dann war da einer, von dem möchte ich eben jetzt etwas lesen, meine lieben Freunde. Dieser Mann, der gehörte zu der bekennenden Gemeinde, zu der bekennenden Kirche. Und da hatten wir auch einen interessanten Mann, einen Schweizer Theologen. Für mich ist er der größte Theologe des 20. Jahrhunderts. Das war Professor Karl Barth. Und der war damals Professor in Bonn. Und der hat mit diesen bekennenden Männern, da war ein Thielicke dabei und so weiter, Freunde, hat der die Barmer Erklärung formuliert. Und das hieß: Wir haben das Evangelium. Wir glauben an Jesus, an den Sohn Gottes. Wir haben das Kreuz in der Mitte. Er ist gestorben für unsere Sünden. Und er ist am dritten Tag auferstanden. Und er ist gen Himmel gefahren. Und er wird wiederkommen. Freunde, das war das Evangelium. Und auf der anderen Seite waren die deutschen Christen Müller. Ein Bischof, Heil Hitler. Eine wahnsinnige Zeit. Ich erinnere mich, ich habe das aufgenommen damals schon als ganz junger Kerl, aber das hat mich so interessiert, diese Politik und dieser Krieg und dieses Ende des Krieges. Und dann plötzlich habe ich gesehen, wie junge Menschen verschwinden, wisst ihr, so plötzlich. Aus meiner Klasse, da war ein deutsches Mädchen, die war von heute auf morgen verschwunden. Das Deutsche Reich gab's nicht mehr. Und was soll ich euch sagen, meine Lieben, das war doch auch interessant. Plötzlich war die irgendwo mit ihrer Familie im Oberland. Die wollten natürlich nicht zurück nach Deutschland. Dieses Deutschland war besetzt, das gab's nicht mehr. Und dann eine Tschechin, die hat mir noch in mein Vergissmeinnichtbuch geschrieben, Theresa hat die geheißen. Und Freunde, plötzlich war die verschwunden. Jetzt wurde die Tschechoslowakei plötzlich kommunistisch. Freunde, das ist alles hier passiert, in diesem christlichen Abendland. Nicht jetzt, nicht heute, vor vielen Jahren. 1945, als der Weltkrieg vorbei war. Deshalb rechne ich das Christentum auch zu diesen Religionen. Ich habe hier einen Artikel geschrieben, der erscheint im nächsten Freund. Wenn jemand unsere Zeitschrift Freund nicht bezieht noch, der soll ja die Adresse abgeben, wir verschicken diese Zeitschrift kostenlos. Und da ist dann eigentlich ein Zusammenwirken jetzt meiner heutigen Predigt. Ich möchte jetzt einmal lesen, was dieser Mann, ich werde jetzt dann seinen Namen nennen, geschrieben hat. Er schreibt: Das Evangelium von Jesus ist keine Religion, sondern die Antwort Gottes auf alle Religionen, auf alles Suchen der Menschen, auf alles Fragen unseres Herzens. Und ich schreibe jetzt in meinem Bericht da: Ja, die frohmachende Botschaft Jesu und beglückende Lehre des Sohnes Gottes hat mit Religion wahrlich nichts zu tun. Wenn ich an die schrecklichen Religions- und Konfessionskriege denke, so weiß ich, dass Wilhelm Busch recht hat. Freunde, das war ein Pfarrer in Essen, ein Jugendpfarrer. Dann hat er einen großen Zulauf von Jugendlichen während der Nazi-Zeit. Das hat denen nicht gefallen. Dann haben sie den eingesperrt, meine lieben Freunde, in ein ganz besonderes Gefängnis. Wisst ihr, nicht ein gewöhnliches, sondern eines der SS. Das waren viel kleinere Zellen. Man konnte da kaum existieren. nicht liegen, es war schrecklich. Er hatte einen ganz fantastischen Bruder, der auch Pfarrer war. Das waren Leuchttürme. In der Nazizeit gewesen. Märtyrer, verfolgt. Dann haben sie wieder Sprechverbot bekommen und dann haben sie sie wieder eingesperrt und dann mussten sie sie freilassen. Man konnte ihnen ja absolut nichts nachweisen. Und dann haben sie wieder weiter evangelisiert und verkündigt und Jesus auf den Leuchter gestellt. Meine lieben Freunde, das waren Männer Gottes in der Not. Das waren Märtyrer jetzt, ohne dass man sie getötet hat. Meine Lieben, und dieser Mann schreibt das Evangelium, das ist die frohmachende Botschaft, das ist die Siegesbotschaft. Das Evangelium von Jesus ist keine Religion, sondern die Antwort Gottes auf alle Religionen, auf alles Suchen der Menschen, auf alles Fragen unseres Herzens. Und ich frage dann am Ende meines Artikels, haben diese Religiösen die Bergpredigt, Matthäus Kapitel 5 und 6, jemals gelesen? Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, widerstehet dem Bösen nicht. Haben Sie das jemals gelesen, die Religiösen, die Waffensegneten, hüben wie drüben. Dieselben Kirchen hüben wie drüben, Freunde. Deshalb hat die Botschaft von Jesus Christus mit der Religion des Christentums gar nichts zu tun. Die reden zwar vom Evangelium, heute sind so viele, die gar nicht mehr glauben, dass Jesus Gottes Sohn war, die gar nicht mehr glauben, dass er gestorben ist für unsere Sünden, die gar nicht mehr glauben, dass er auferstanden ist, die gar nicht mehr glauben, Freunde, dass er gezeugt wurde vom Heiligen Geist und Sohn des lebendigen Gottes heißt. Hüben wie drüben. Von den anderen Religionen will ich gar nicht reden. Wir kennen den Islam, das Schwert des Propheten. Freunde, die Horden, die vor Wien standen dann. Das wissen wir alles. Und deshalb mein Thema, der Unterschied vom Evangelium zu den Religionen. Meine lieben Freunde, was ist denn nun das für ein Evangelium? Was ist das für ein Evangelium? Am Anfang war das Wort. Freunde, das ist der Uranfang. Der Anfang aller Anfänge. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wann das war, davon redet die Bibel nichts. Am Anfang. Und an diesem gewaltigen Anfang, meine lieben Freunde, war auch eben das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Freunde, da sehen wir schon zwei. alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm drin war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat's nicht begriffen. Meine lieben Freunde, die Finsternis damals, sie hat's nicht begriffen. Die Finsternis während der Revolution und während der Reformationen und die Finsternis während der Inquisition und die Finsternis der Modernisten, die nichts mehr glauben, die ganze Bibel entmythologisieren, dann bleiben nur noch zwei schwarze Deckel. Diese Finsternis hat's nicht begriffen. Und begreift es heute nicht. Und wisst ihr was, Freunde? Es wird immer dunkler. Der große Abfall vom wahren Glauben ist immer aktueller, immer brutaler, verstellt sich als Engel des Lichts. Man erklärt uns die Auferstehung, ja, das ist die Ethik gewesen von Jesus. Er ist gestorben, aber seine Ethik ist auferstanden. Wir sind schon so auf diesem Fundament des jüdischen, christlichen Ethos. Aber Jesus, was denn? Die Finsternis hat's nicht begriffen. Und sie begreift es heute nicht. Und Freunde, es wird immer unbegreiflicher für die Welt, immer ärgerlicher. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber jetzt kommt ein großartiges Wort. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Autorität, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, welche nicht von dem Geblüt und von dem Willen des Fleisches noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Meine Freunde, das war ja dieser Jesus, das ist ja nicht der Sohn des Josef. Und meine lieben Freunde, er ist auch nicht der Uneheliche von irgendeinem Mann, sondern meine lieben Freunde, da war die Jungfrau. Und diese Jungfrau, Freunde, die hat gesagt, es geschehe mir nach deinem Willen. Und meine lieben Freunde, jetzt kam der Geist Gottes über sie und sie wurde schwanger. Sie war das Werkzeug, dass dieser Sohn des lebendigen Gottes Fleisch werden konnte, Mensch werden konnte, Knechtsgestalt annehmen konnte. Zu werden wie du und ich, meine lieben Freunde, in der ganzen Schwachheit. Er musste essen und trinken und er hat geschwitzt, Freunde, wie wir heute. Er hat plötzlich Erschöpfungszustände gehabt. Ich sehe ihn dort in diesem Schiff, ein schrecklicher Sturm. Und er sitzt hinten im Schiff und schläft, weil er erschöpft war. Und die Wellen haben ihm gar nichts ausgemacht. Dieser Jesus Christus, der dann auch Schmerzen litt. Enttäuschungen erlebte. Meine lieben Freunde, seine Jünger, als er zu ihnen sagte, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, nicht eine Stunde. Als er Blut schwitzte. Freunde, das ist Glauben. Frohmachende Verkündigung, da können wir nur loben und danken. Gottes Kinder, wir sind erlöst. Da ist der Vater und der Sohn. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis dass ich dir die Feinde unter deine Füße stelle. Meine lieben Freunde, das sagt David im 110. Psalm. Das sind zwei Herren, der Vater und der Sohn. Und das ist unser Glaube. Gott wurde Mensch, um uns zu retten, um uns verstehen zu können. Vater und Sohn und Heiliger Geist haben vor Grundlegung dieser Welt den Heilsplan festgemacht. Es ist ihnen nichts passiert. Kein Fehler. Nichts Unerwartetes. Nichts. Der Heilsplan stand. Gott wird Mensch. Also hat Gott die Welt geliebt, den Kosmos, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, das ewige Leben ererben. Sie sind jetzt schon, meine lieben Freunde, sie kommen nicht einmal in das Gericht, Johannes 5, sie kommen nicht in das Gericht, denn sie sind jetzt schon vom Tode hinübergewechselt zum Leben, zum ewigen Leben. Das ist so etwas Wunderbares. Und wenn ich jetzt noch wieder an diesen Johannes denke, an dieses Evangelium, dann komme ich zu diesem unglaublichen Wort. Und das Wort der Logos ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und Freunde, jetzt haben wir hier einen ersten Zeugen. Ich habe hier mit roter Tinte, mit rotem Kugelschreiber hineingeschrieben, wer das erste Wort hatte, wird auch das letzte haben. Ist das nicht toll? Überlegt einmal diesen Satz, ich will ihn noch einmal lesen. Wer das erste Wort hatte, wird auch das letzte Wort haben. Nämlich in denen er das gute Werk begonnen hat, wird er es vollenden auf den Tag seiner Wiederkunft. Er wird die Macht ergreifen, meine lieben Freunde, und er wird sich offenbaren als der Maschiach, als der Gesalbte, als der Messias, als der Erretter und Erlöser, als derjenige, der dann endlich die Gewalt in seine Hände nimmt, sich auf den Thron David setzt. Und dann ist Jerusalem die Hauptstadt. Und dann segnet er die Nationen herzu. Freunde, das ist nicht Religion, sondern das ist Wahrheit. Das ist offenbarte Wahrheit. Das wird geschehen. Und wenn ich jetzt an den ersten Zeugen denke, das ist so interessant, was der sagt. Stellt euch mal vor, Johannes zeugt von ihm, ruft und spricht, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesum Christum geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat es uns verkündigt. Und dies ist das Zeugnis des Johannes. Da die Juden sandten von Jerusalem Priester und Leviten, ihn zu fragen, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte, ich bin nicht Christus. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Propheten einer? Und er antwortete, nein. Da sprachen sie zu ihm, was bist du denn? Dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Richtet den Weg her des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Er zitiert das Alte Testament. Er zitiert den großen Propheten Jesaja. Meine Lieben, das ist so etwas Wunderbares, etwas Gewaltiges. Und ich möchte jetzt einen anderen Zeugen aufrufen. Das war ein ganz besonderer. Meine Freunde, so ein Rechtschaffener. Tue Recht und scheue niemand. Ein Schriftgelehrter. Ein Gewaltiger. Und er hasste diese Nazarener. Diese Sektierer. Und er tötete sie. Und meine lieben Freunde, er sagte es selber, er hat sie verfolgt bis aufs Blut. Und jetzt plötzlich, darüber will ich jetzt nicht mehr sprechen, da habe ich schon oft gesprochen, wurde aus diesem Saul der Paul. Aus diesem Saulus der Paulus, der Apostel. Und meine lieben Freunde, jetzt wird er wieder sehend. Wisst ihr, jetzt war er da in diesem Zimmer in Damaskus und blind. Und jetzt kommt dieser Ananias und nennt ihn Bruder Saul und legt ihm die Hände auf. Und plötzlich fällt es wie Schuppen von seinen Augen und er wird wieder sehend und jetzt lässt er sich taufen und jetzt geht er in die Synagoge in Damaskus. Und jetzt, Freunde, während dieser Zeit, wo er blind war, hat er mit seinen inwendigen Augen diesen Messias, diesen Jesus kennengelernt. Und jetzt hat er plötzlich alles begriffen, auch dieser Jesaja-Text und all das hat er plötzlich verstanden. Er kannte es ja. Und jetzt verkündigt er diesen Jesus. Und ich will jetzt etwas lesen, meine lieben Freunde, aus einem seiner Briefe. Es gibt kaum etwas Fantastischeres, meine Lieben, als diese Epistel. Die sind dermaßen großartig. Und ich möchte so ein Füllebrief aufschlagen. Was heißt denn Füllebrief? Wisst ihr, Freunde, dieser Mann hat gesagt, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Auch für ihn, für den Schriftgelehrten, für den Theologen. Von Jahr zu Jahr hat er mehr durchgeblickt. Und jetzt, meine lieben Freunde, zuletzt ist er in Rom, ein Gefangener. Und interessanterweise, meine lieben Freunde, hat er da Freiheiten. Er hat ein kleines Gedinge, sagt die Bibel, ein kleines Appartement und er wird bewacht, er sollte ja nicht weglaufen, nicht? Und ich weiß nicht, in meiner Fantasie kann ich mir vorstellen, dass dieser Bewacher oder diese Bewacher, wenn ich in der Mehrzahl rede, gläubig wurden bei diesem Menschen. Und jetzt durfte er Menschen empfangen, die haben ihn besucht in diesem Gedinge. Und jetzt hatte der Zeit. Freunde, vorher hatte der überhaupt keine. Er hetzte von einer Stadt in die andere. Und er verkündigte. Und er hat Gemeinden gegründet. Und das war diese Zeit. Alles hat seine Zeit. Freunde, er war in Korinthos. Dann war er in Ephesus, in der Luststadt. Und in Thessaloniki. Freunde, in Galatien ist er umhergereist. Ein großes Land, Galatien. Zwischen Istanbul und Ankara liegt dieses Galatien. Und überall hat er geheroldet, Jesus verkündigt. Und jetzt sitzt er da in Rom. Und er spricht von seinen Ketten. Und Brüder haben ihn verlassen und gesagt, mit dem ist doch irgendetwas faul. Sonst würde doch Gott nicht zulassen, dass er jetzt im Gefängnis sitzt. Was ist wohl los? Warum wohl? Wisst ihr warum? Da hat er seine Briefe diktiert. Die hätten wir nicht. Und jetzt haben wir so die drei letzten. Und von diesen drei letzten Briefen sagen wir die Füllebriefe. Wisst ihr, da ist zum Beispiel der Epheser. Und dann haben wir den Brief der Freude, das ist der Philipper. Und dann haben wir wieder einen tiefgreifenden, mit apostolischer Lehre, aber auch so ein fantastischer Brief. Das ist der Brief an die Kolosser, Kolossea. Und dort waren drei Gemeinden, Freunde, Laodicea, die waren unten. Und dann nachher war dieses Hierapolis oben, eine Stadt. Und diese drei, die waren ganz in der Nähe voneinander. Ich war in diesem Hierapolis, in diesem Pamukkale heute, da habe ich gesehen, dort drüben, dort ist Kolossea und unten, da sind die zwei Bäche, das heiße Wasser von den Quellen, meine lieben Freunde, und dann auf der anderen Seite das kalte Wasser, das dort bei Laodicea kommt und dann fließt das zusammen und plötzlich, Freunde, wird aus kalt nicht heiß, nicht warm. Und aus warm, meine lieben Freunde, wird nicht kalt, sondern plötzlich ist es lau. Und von diesem Lauen sagt er, ich werde dich aus meinem Munde speien, wenn du doch nur kalt wärst oder heiß, aber lau. Lauer Kaffee, kalter Kaffee. Ungenießbar, man speit es aus. Und ich möchte jetzt euch aus einem dieser Füllebriefe etwas lesen, und zwar habe ich hier an den Kolosser gedacht, Kolosser Kapitel 1. Und hier im Kapitel 1 lese ich von Vers 15 an. Er spricht hier von diesem Jesus Christus. Und stellt euch mal vor, dieser Paulus redet jetzt von sich und er sagt am Anfang, Paulus, ein Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes und Bruder Timotheus, den Heiligen zu Kolossea und den gläubigen Brüdern in Christo, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesu Christi, und beten allezeit für euch, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben in Christum Jesum und von der Liebe zu allen Heiligen und der Hoffnung willen, die euch beigelegt ist im Himmel, von welcher ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit im Evangelium. Das ist ein Anfang. Das ist eine Vorstellung. Und jetzt lese ich von Vers 15 an, in diesem ersten Kapitel. Er redet von diesem Jesus und sagt, welcher ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor allen Kreaturen. Wir müssen uns das einmal vorstellen, meine Lieben. Das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, wer mich sieht, der sieht den Vater. Freunde, er war zwar da im Fleisch, aber er spricht in dieser großen Vision. Das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene. Denkt an den Psalm 2. Heute habe ich dich gezeugt. Du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Heische von mir. Und dann sagt er in diesem Psalm noch, küsset den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommet auf dem Wege. Und meine lieben Freunde, er ist der Erstgeborene vor allen Kreaturen. Denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten, es sei alles durch ihn, und jetzt pass auf, und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er, welcher ist der Anfang und der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe. Denn es ist das Wohlgefallen gewesen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und alles durch ihn versöhnt würde zu ihm selbst, es sei auf Erden oder im Himmel, damit, dass er Frieden machte durch das Blut an seinem Kreuz, durch sich selbst. Meine Lieben, jetzt sind wir bei diesem Blut. Freunde, jetzt sind wir bei dieser Gnade, jetzt sind wir bei diesem Frieden, was soll ich denn sagen, bei dieser Freiheit der Kinder Gottes. Und wisst ihr, jetzt muss ich eigentlich noch den Römerbrief aufschlagen. Und jetzt spricht er von der ganzen Menschheit. Sie sind allzumal abgewichen und allesamt untüchtig geworden. Da ist nicht einer, der Gutes tue. Nicht einer. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Christum Jesum geschehen ist, welchen Gott hat vorgestellt zu einem Gnadenstuhl. Du, dieser Sohn Gottes, stell dir mal vor, Freunde, Ich weiß nicht, ob ihr mir noch folgen könnt. Dieser Sohn Gottes ist jetzt der Gnadenstuhl. Ich will das Wort anders sagen. Der Sühnedeckel. Der Sühnedeckel. Du kannst zu diesem Gnadenstuhl kommen, so wie du bist. Ohne schlechtes Gewissen. Mit Freimütigkeit. Mit Freudigkeit, sagt eine andere Übersetzung. Auf dass dir Hilfe zukommt. Freunde, du darfst kommen, so wie du bist. Das ist diese Botschaft. Meine Lieben, das hat mit Religion nichts zu tun. Aber auch gar nichts. Ich habe jetzt auch noch den Hebräerbrief natürlich zitiert. Wir dürfen mit freiem Mut kommen zu diesem Gnadenstuhl. Du wirst begnadigt. Da ist einer, der hat für dich bezahlt. Und meine Freunde, jetzt komme ich zum Schluss. Ich möchte da noch von einem anderen reden. Es war interessant, die Sonja und ich, wir haben bei diesem Menschen Tee getrunken. Ich habe euch von dem schon erzählt, glaube ich. Wir waren zweimal bei dem. Und er hat mich immer wieder so beäugt. Dann hat er die Brille ausgezogen, die andere hat er mich beäugt. Und dann hat er wieder die andere Brille genommen, das war die Lesebrille. Dann hat er mir vorgelesen, in einem Wort. Und zwei Bücher, er hat viele geschrieben, auch über große Philosophen und so weiter. Aber eines hat er geschrieben, dieser bekannte Reformrabbiner und vielgelesener Autor, über Jesus in jüdischer Sicht. Und er hat ein zweites, das mich auch sehr interessierte, geschrieben über den Apostel Paulus. Hochinteressant. Aber Freunde, in diesem ersten Jesus in jüdischer Sicht, da ist ein Satz, den habe ich in meine Bibel geschrieben. Und stellt euch mal vor, ich habe dann diesem Mann gesagt, hören Sie mal, ich habe da Ihr Wort in meine Bibel geschrieben. Es war schon die das. Könnt das sehen. Und es war so toll, was der Mensch schrieb. Ich habe es hier in meinem Artikel, der erscheint im nächsten Freund. Und ich habe es eben in meiner Bibel. Hört, was dieser Jude, dieser Reformrabbiner, in diesem Buch über Jesus in jüdischer Sicht schreibt. Indem Christus das Gesetz, das wir nicht erfüllen können, erfüllt hat, weil er Geist vom Geiste Gottes ist und daher in keinem inneren Widerstreit zum Gesetz Gottes steht, hat er uns am Kreuze als Gehängter am Holz unter dem Fluch des Gesetzes vom Gesetz losgekauft. Shalom ben Chorin. Und ich schreibe da in meinem Artikel, meine Lieben, dieser Satz will mehrmals gelesen werden, um die ganze Tiefe dieses Inhalts begreifen zu können. Es ist wunderbare Erkenntnis und Wahrheit. Ich will es noch einmal lesen. Indem Christus das Gesetz, das wir nicht erfüllen können, erfüllt hat, weil er Geist vom Geiste Gottes ist und daher in keinem inneren Widerstreit zum Gesetz Gottes steht, hat er uns am Kreuz als Gehängter am Holz unter dem Fluch des Gesetzes vom Gesetz losgekauft. Und das ist jetzt Gnade. Und Freunde, diese Tatsache, die schenkt uns Frieden mit Gott. Wir sind mit diesem Vater im Himmel, diesem dreimal Heiligen, versohnt, denn da ist der Sohn. Ist das nicht wunderbar? meine Freunde, das ist nun die Botschaft, wie ich da schreibe. Die Botschaft von diesem Evangelium, von Jesus Christus mit allen Religionen. Die Botschaft von Jesus. Und der bin ich verpflichtet. Und diese Botschaft treibt mich umher. Mit meinen vielen Jahren, die ich schon auf dieser Welt bin. Und bin überhaupt nicht müde, Christus zu verkündigen. Dein Friede. Dein Sieg über den Teufel und die Sünde, wen der Sohn frei macht, der ist, was denn? Ich freue mich, ihr seid da. Der ist recht frei. Amen. Seid froh in dem Herrn alle Zeit, abermals sag ich, seid froh. Seid froh in dem Herrn alle Zeit, abermals sag ich, seid froh. Seid froh, seid froh, seid froh, seid froh, alle Zeit, seid froh. Seid froh in dem Herrn alle Zeit, abermals sag ich, seid froh. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden, welcher höher ist denn alle Vernunft. Und leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben. Und alle sagen Amen. Komme gut heit, ihr Lieben. Shalom, shalom. Und dankt an das Evangelium von Jesus. Das ist keine Religion, sondern Kraft und Wahrheit. Amen.